sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zur 105. Folge von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Diese Folge heute steht ganz im Zeichen der wundervollen Frauen und der Super League der USL. Und da wir hier auf einem guten Weg sind, wirklich auch gleichberechtigt und 50-50 zu sein, mache ich diesen ganzen Bums nicht ganz alleine hier, sondern habe seit 105 Folgen das Gehirn und das charmante Wissen über den Frauenfußball im Podcast dabei, dass du heute wieder mit dabei bist, liebe Anne.
Vielen Dank für die nette Ankündigung.
Ja, wie wir schon in den letzten Folgen öfters mal angeteasert haben, die USL Super League, die erste Damenliga, hat offiziell letztes Wochenende gestartet und wird auch bei uns jetzt weiterhin wöchentlich thematisiert werden. Was mich sehr freut, denn es ist schon ein Qualitätsunterschied zu sehen zur USLW, die ja auch nur für eine kurze Zeit jedes Jahr läuft. Und bevor wir heute auf das eine Spiel direkt eingehen wollen, was war denn so dein erster Eindruck auf die Super League vom letzten Wochenende? So, was fiel dir auf, was fiel dir nicht gut auf, was fandest du schön, was blieb hängen?
Also, was tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass es schwieriger ist, die Spiele in Deutschland zu sehen, wenn man sie kostenlos sehen will. Das war ja erst anders angekündigt, beziehungsweise hatten wir es auch anders wahrgenommen. Aber letztendlich konnte man tatsächlich diese Spiele gar nicht auf YouTube sehen im deutschen Raum. Und eine andere große Sache, die mir aufgefallen ist, ist wirklich die Qualität, die ich ehrlich gesagt nicht so hoch geschätzt hätte. Weil aus der W-League, da war die Qualität ja immer recht durchwachsen. Und als ich hörte, dass man doch irgendwie 44 Spielerinnen aus der W in die Super League genommen hat, hatte ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass die Qualität da eher geringer sein würde. Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht worden.
Ja, um ganz kurz dein Thema aufzugreifen. Wir hatten euch angekündigt, dass die USL Super League auf dem YouTube-Kanal der USL übertragen wird, so wie die Championship zum Beispiel auch. Einfach, weil es bei uns so war, dass die Spieler angezeigt worden sind als anstehende Livestreams und es ja auch bis dahin keine News gab, wo das sich für Europa ändern sollte. Natürlich, so wie es immer ist, kaum dass der Podcast aufgenommen, geschnitten und hochgeladen worden ist, gab es kurz vor dem Wochenende eine quasi Rundmail, wo eben gezeigt worden ist, wo das Eröffnungswochenende gezeigt wird, auf diversen Kontinenten, bei diversen Sendern. Und die Super League läuft livestream-technisch in Mitteleuropa bei DAZN. Das heißt, wenn ihr ein Streaming-Abo bei DAZN abgeschlossen habt, um zum Beispiel deutschen Fußball zu sehen, könnt ihr dort auch die USL Super League verfolgen. Wer kein Abonnement bei DAZN hat, dem wird es leider ja legal aktuell nicht möglich sein, die USL Super League live zu gucken. Deswegen, es war leider, wie sagt man so schön, ein nicht ganz aktueller Stand, der zum Zeitpunkt der Aufnahme und des Hochladens noch aktuell gewesen ist. Was allerdings letzte Woche aktuell war und auch heute noch, sind die Highlights. Wer also von euch vielleicht nicht zwingend die Zeit hat, sich jetzt jede Woche 90 Minuten Frauenfußball anzugucken und halt eher die Highlights mag, die gibt es weiterhin kostenlos auf dem USL YouTube-Account. Deswegen in kurz. Die Livestreams, also die Live-Spiele und die aufgezeichneten, gibt es in Deutschland nur auf DAZN zu sehen, wenn ihr dort ein Abo habt, und die Highlight-Videos auf dem USL YouTube-Account, um kurz bei den Fakten und der aktuellen Lage zu bleiben. Sollte sich was ändern, sagen wir es natürlich.
In dem Fall gehen auch mal liebe Grüße an Oliver raus. Der hatte den Podcast nämlich gehört und er hat ihn sehr, sehr schnell gehört, weil er schon direkt am nächsten Morgen, also am Samstagmorgen, uns bei US Soccer News bei Facebook geschrieben hatte, dass da scheinbar es also die Spiele doch nicht bei YouTube zu sehen sind, sondern bei DAZN. Und er hatte dann auch berichtet, wie seine Erfahrungen bei DAZN waren. Und die waren jetzt nicht zu 100% positiv. Er wollte sich unbedingt das Eröffnungsspiel zwischen Excellent ansehen und DC Power FC und berichtete, dass die ersten 4 bis 5 Minuten bei DAZN eine Fehlermeldung auftauchte und man sich entschuldigte und man quasi nur ein Blackscreen gesehen hat. Und erst nach 4 bis 5 Minuten ging es dann dort los. Also, ja, anscheinend war auch DAZN noch nicht ganz bereit für die Liga. Aber hat ja dann doch irgendwann geklappt. Ist halt nur schade, dass es so ein rechter Wirrwarr jetzt hier gab.
Was mir noch positiv aufgefallen ist, und natürlich auch den anderen, die die Liga verfolgen, ist der Zuschauerzuspruch. Denn alle 3 Stadien waren sehr, sehr gut gefüllt. Also zum Beispiel gab es in der Partie zwischen Spokane und Fort Lauderdale knapp um die 5000 Zuschauer. Und das von dir angesprochene Eröffnungsspiel zwischen Carolina und den Damen von, lass mich nicht lügen, DC, hatte über 10.000 Zuschauer. Und das im selben Stadion, wo normalerweise Charlotte Independent spielt, die meistens gerne mal knapp um die 1.000 aktuell in die Stadien locken. Wie üblich darf man das noch nicht zu hoch hypen, weil es war das Eröffnungsspiel, alle wollten mal gucken. Und wir wollten natürlich dann die Statistiken ein bisschen auf lange Sicht vergleichen, ob der Hype bestehen bleibt. Trotzdem war es schön zu sehen, dass die Qualität auf dem Platz durchaus gut war und auf den Rängen eben auch Interesse da war. Was ja bei diversen anderen Sportligen, die zeitgleich laufen, und bei dem Angebot von anderen Erstligas im Frauenfußball ja auch nicht zwingend gegeben war mit der Konkurrenzsituation und möglichen Doppelbuchungen oder Ähnlichem.
Ja, genau.
Ich würde sagen, wo wir beim Thema sind, gehen wir doch gleich mal in unsere dieswöchige Super League-Partie. Denn da haben wir uns eine Partie rausgesucht, die jetzt ergebnistechnisch nicht so krass war, wie die meisten anderen Spiele auch, aber dafür doch unterhaltsam war. Und wir gehen in die Partie zwischen den Tampa Bay Suns und Dallas Trinity. Was fiel dir denn als erstes auf, liebe Anne?
Das Stadion. Ich habe es ein bisschen geliebt, muss ich zugeben. Es handelt sich dabei um das Riverfront Stadium in Tampa Bay. Und das zeichnet sich durch 2 Details aus. Detail 1 ist, dass hinter dem einen Tor hat man so ein Parkdeck quasi, also quasi ein Parkhaus, so nennt man es. Und das sah schon wieder sehr amerikanisch aus. Und zum anderen hat man vor den Zuschauerrängen auch so diesen ganz klassischen amerikanischen Zaun, der so brusthoch ist. Heißt, man sieht alles, aber der Zaun ist jetzt auch halt nicht so super hoch. Es hat einfach sehr viel Charme.
Ich fand ja auch die Flagge irgendwie lustig. Also so dicht wie möglich am Spielfeld der Fahnenmast mit der amerikanischen Flagge. Das einem bloß nicht entgehen konnte.
Es war wirklich ein sehr amerikanisches Stadion, aber ich hab's ins Herz geschlossen direkt.
Was mir auffiel und ich amüsant fand, ist, dass ich die Trikotfarben völlig falsch eingeschätzt habe. Denn ich dachte mit Tampa Bay, hey, die haben ein helles Logo, also werden die in den hellen Trikot spielen. Und Dallas mit ihrem Rot, Dunkelrot-Gold eher in den dunklen. Spoiler, nö. Also Tampa Bay spielte in Schwarz und Dallas in einem sehr, sehr hellen, was auch immer was es war, weiß, beige, grau, Lachsfarben. Fand ich irgendwie lustig, weil ich dachte so, hey, cool, Tampa legt ja richtig gut los. Irgendwie, warte mal, das stimmt doch was nicht. Die Keeperin hat das Logo. Und deswegen fand ich irgendwie lustig. Hätte ich halt nicht zwingend gedacht bei den möglichen Logos und den Heimfarben. Aber gehen wir in die Partie. Man kann zusammengefasst eigentlich schon sagen, es war eine sehr einseitige Partie. Aber vor allem eine Spielerin bei Tampa fiel gut auf. Und das war die Keeperin namens Orcus. Die hat schon in der 8. Minute eine sehr, sehr gute Parade gezeigt. Und zwar hatte Dallas die klassische Kopfballsituation. Also es gab eine Flanke in den Strafraum und den Kopfball direkt auf die Keeperin, die eine sehr schnelle Parade zeigen konnte, um den Ball zur Seite zu lenken. Und das war so der kleine Indikator, wohin das Spiel und auch vielleicht die wichtigen Personen so gehen werden.
Also ich muss tatsächlich auch sagen, mir ist die Torhüterin sehr positiv aufgefallen, weil sie sehr, sehr ruhig wirkte, sehr gelassen, ziemlich viele gute Paraden hatte. Auch so von der Körpergröße, das hat man ja recht oft im Frauenfußball, dass die Torhüterinnen dann doch ziemlich klein sind. Den Eindruck hatte ich jetzt bei ihr nicht. Und sie wirkte wirklich sehr souverän. Das fand ich sehr gut. An ihr hat es, glaube ich, nicht gelegen, wie ich die Partie dann am Ende ausging. So viel kann man ja schon mal sagen.
Sie kommt, by the way, immer für die gerne ein paar Fakten mögen. Sie hat, ihr College war auf dem Ole Miss. Und sie hat in der College-Phase 3 Jahre in Folge die Keeperin des Jahres-Trophäe bekommen in der Conference, wo ihre Universität spielte. Und ich fand sie auch sehr gut, muss ich sagen. Also es war eine sehr, sehr gute, ansprechende Leistung. Und die meisten Szenen, die ich mir aufgeschrieben habe, waren auch eigentlich nur Paraden, die sie gezeigt hat. Also in der 37. zum Beispiel gab es einen Schuss aus schrägem Winkel auf das Tor von Ashley Orcus und sie hat den Ball über die Latte getitscht. Sah sehr gut aus und wie du schon sagtest, eine der vielen, vielen guten Paraden aus diversen Entfernungen und Winkeln, die sie halten und zeigen konnte.
Absolut. Gar kein Widerspruch. Mir ist bei Dallas noch eine Spielerin aufgefallen, nämlich die Spielerin mit der Nummer 7. Ist es Jillian? Ich überlege gerade, wer die Nummer 7 dort hatte.
Ich kann kurz nachgucken, es wird ein bisschen dauern.
Hervorragend. Denn auch bei ihr fand ich die Qualität sehr hoch. Das war in meinen Augen eine der wichtigen Spielerinnen bei Dallas. Sehr ballsicher, sehr viele gute, schnelle Aktionen nach vorne und hat mehrfach für überhaupt erst gefährliche Situationen gesorgt. Also sie ist mir da auch sehr positiv aufgefallen.
Die gute Dame heißt übrigens Broussard mit der Nummer 7. Ich fand die Nummer 14 auch ganz gut. Das war Obuagu. Ja, sie hat also sehr, sehr gute Angriffe gezeigt und meistens von den Flanken noch versucht, da ein paar Sachen zu legen. Und Stichwort Flanken, so fiel auch das erste Tor der Partie. Denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gibt es eine Flanke von rechts in den Strafraum, der dann mit einem halbhohen Kopfball ins Tor reingeköpft worden ist. Da konnte Ashley Orcus leider nicht halten und Dallas ging in Führung, was halt schon doch sehr verdient war. Also von Tampa kam offensiv nicht wirklich etwas. Der beste Keeper oder die beste Keeperin hält sehr viel, aber halt leider auch nicht alles. Und da hat mich halt eher die Abwehr ein bisschen enttäuscht, die einfach nicht wirklich wach wirkte. Und ansonsten, verdientes Tor, aber eben auch nicht sehr spektakulär. Also Flanke in den Strafraum, halbhoher Kopfball und das war's dann schon.
Ich fand es interessant, wie viel Nachspielzeit es da in der ersten Halbzeit schon gab. Oh, okay, gut, da ist da wenigstens noch ein Tor gefallen. Wie du gesagt hattest, das war auch in meinen Augen eine völlig verdiente Führung, weil sie die ganze Zeit schon Chancen hatten, sehr gute Chancen hatten und von Tampa Bay da ehrlich gesagt nicht wirklich viel gekommen ist. Also ich weiß gar nicht, wie oft sie da wirklich in der Halbzeit vor dem Tor standen. Es war nicht so oft und wenn, dann war es wahnsinnig ungefährlich. Von daher wirklich eine sehr verdiente Führung.
Es gab noch ein Tor in der Partie und das war, nicht komplett anders. Denn in der 70. Minute hat Tampa ausgeglichen und auch hier war es die klassische Situation, Ecke, Kopfball drin. Also Ecke von links von Tampa, der Ball geht in Richtung des rechten Pfostens. Die Angreiferin von Tampa ist völlig ungedeckt, keiner ist in der Nähe. Sie steigt zum Kopfball hoch und haut den Ball in der Nähe des rechten Pfostens rein. Ja, wie wir jetzt schon in den letzten Wochen des Öfteren die Szenen beschrieben haben. Klassisches Kopfballtor war durchaus schön anzusehen. Allerdings hat auch das einzige Tor für Tampa in der Partie, so dass die Partie 1-1 ausging. Wie auch Fort Lauderdale, die zu Gast waren bei den Damen von, wie ist gerade der Name entfallen? Spokane Sophia.
Erstmal, oder anders formuliert, aus Tampas Sicht ein guter Einstieg. Aus der Sicht von Dallas fast schon ein bisschen enttäuschend, weil sie eigentlich das mit Abstand bessere Team waren und da eigentlich die 3 Punkte hätten mit nach Hause nehmen können. Aber das ist Leggett, was sie mitnehmen.
Entschuldigung, ja. Definitiv, also 6-14 Schüsse, 2-7 Torschüsse für Dallas. Da waren sie wirklich deutlich am Drücker. Und Tampa muss sich wirklich bei der Keeperin bedanken, denn die hat auch in der 81. nochmal eine gute Parade gezeigt. Und daher Ja, gute Torwartleistung von Tampa. Vielleicht auch der Grund am Ende für den Unentschieden oder für das Unentschieden. Und ich würde sagen, als erster Eindruck durchaus passabel von der Super League.
Ja, ich bin bisher positiv überrascht. Aber es haben ja noch nicht alle Teams gespielt. Das waren ja erst 3 Spiele. Von daher können wir gespannt sein, wie es weitergeht.
Hast du sonst noch was zum Spiel oder zur Super League soweit?
Erstmal nicht.
Dann nochmal ganz kurz als Auffrischung. Die Super League läuft livestream-technisch bei DAZN in Deutschland. Wenn ihr in den USA seid, weil ihr dort vielleicht lebt und doppelsprachig seid, ist es bei Peacock zu verfolgen. Die Highlights bleiben aber, wie auch schon gehabt, auf YouTube, auf dem USL-YouTube-Account. Das nochmal ganz kurz zum Auffrischen. Und ich würde sagen, Auffrischen ist ein guter Stichpunkt oder ein gutes Stichwort. Wir trinken noch einen Schluck, gönnen uns eine Hydration Break und dann sind wir zurück bei den Männern, bleiben aber in Florida. Ich würde sagen, bis gleich.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast 2 der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir bleiben in der Tampa Bay Area, ziehen aber um von Tampa zu St. Petersburg und gehen in die Partie von den Tampa Bay Rowdies, also den Männern. Und diese hatten die Pegasus-Pferde aus Virginia zu Gast, nämlich die Jungs aus Loudon. Ich bin ehrlich, vor der Partie habe ich mir gedacht, irgendwie traue ich Loudon durchaus irgendwas zu. Hatte aber dann doch eher gedacht, okay, Tampa ist zu Hause meistens so heimstark, da kann auch nicht viel schief gehen. Mit Blick darauf, dass ich Loudon immer irgendwie gern mal hype und damit sich dann enttäuschen, war ich mir dann doch überrascht, wie es ausging. Deswegen frage ich dich, liebe Anne, bevor wir die Highlights geguckt haben, oder mal nachgeguckt haben, was war dein Eindruck, so den du hattest, und hättest du Loudon auch mehr zugetraut?
Hätte ich ihn mehr zugetraut? Also ehrlich gesagt nicht. Ich hätte schon gedacht, dass sie in dieser Partie da ohne Punkte gehen am Ende. Es gibt aber eine Sache, die mir wieder bei Tampa aufgefallen ist. Und ich weiß noch nicht so 100%, also ich weiß noch nicht so wirklich, woran es liegt. Aber es waren wirklich schon wieder, zumindest augenscheinlich, ziemlich wenige Zuschauer im Stall. Und das sieht immer sehr traurig aus. Und nimmt viel, viel Energie raus. Aber gut, der Weg von Tampa Bay nach St. Petersburg ist vielleicht zu weit. Soll ich ansonsten schon mal mit dem Spiel anfangen? Was mir da vor allem aufgefallen ist, ist, dass Tampa eigentlich ziemlich stark angefangen hatte. Sie hatten gleich mehrere Chancen und in der 23. Minute machten sie auch ein Tor. Das wurde allerdings aufgrund von Abseits, was ich auch bestätigen würde, nicht anerkannt. Der Ball hat überhaupt nicht verstanden, warum das Abseits sein soll. Ich finde, man hat es schon recht deutlich sehen können. Aber sie haben zumindest eine Richtung gezeigt, in die sie in dieser Partie gehen wollen und haben da ja wirklich ganz ordentlich angefangen. Allerdings blieb das nicht so.
Gehe ich mit. Ich finde es auch schön, dass Kane Jennings immer noch seine Jedi-Frisur versucht. Mit diesem kleinen Extra-Zöpfchen. Aber um bei dem Szene, es lief nicht so gut zu bleiben. Nur 2 Minuten nach dem Abseits-Tor fiel dann das Tor für die Jungs aus Virginia. Und ich muss sagen, auch hier wieder eine recht klassische Situation. Denn Loudon kontert und Khalil El-Metka kriegt den Ball, rennt im Strafraum auf den linken Pfosten zu. Der gute Jordan Farr kommt natürlich raus und versucht den Winkel zu verkürzen. Da aber der Rest des Strafraums ziemlich frei ist, passiert natürlich genau das, was alle Seiten beabsichtigen. Das heißt, El-Metka legt den Ball quer zum freien Mitspieler, in unserem Fall Leger, und der kann den Ball aus großer Distanz ins leere Tor einschieben. Hat man so oft schon gesehen, war so auch hundertprozentig geplant, und da möchte ich auch Fahr nicht wirklich die Schuld geben. Denn der tut das, was er versucht, also rauszugehen, Winkel zu verkürzen. Und wenn die Abwehr halt beim Konter nicht rechtzeitig vor Ort ist, dann kann er da halt auch nicht viel machen. Unterm Strich, Führung für die Jungs aus Lauden, ein bisschen überraschend, aber halt gut gemacht.
Zum einen gut gemacht aus der Perspektive von Lauden, aus der Perspektive von Tampa fand ich das aber, also da waren ja davor schon eklatante Fehler, die überhaupt erst diese Situation ermöglicht haben. Und Farr ist in meinen Augen an der Situation unschuldig. Der versucht dann nur noch zu retten, was man irgendwie theoretisch retten könnte. Aber am Ende ist es dann auch ein Überzahlspiel. Weil wie kommt die Situation überhaupt erst zustande? Der Ball kommt zu Elmetka einmal quer über, also nicht quer, aber der rollt sozusagen einmal in langer Bahn über den Platz. Flach, also das ist nicht mal ein hoher Ball, sondern wirklich ein Ball, der ganz flach über den Platz rollt. Und es gibt einen Tampa-Verteidiger, ich hab leider nicht gesehen, wer es war, der versucht sich noch lang zu machen, da irgendwie an diesen Ball zu grätschen, verpasst ihn aber, wodurch er überhaupt erst verursacht, dass Elmetka dann völlig alleine ist und auch weiterlaufen kann. Also wenn du dich schon lang machst, um da den Ball zu kriegen, dann musst du ihn auch kriegen. Oder du machst es nicht und bleibst an deinem Gegenspieler dran und hast dann da später nochmal die Chance, ihn zu stören oder den Ball abzunehmen. Dadurch fehlte ein Verteidiger. Ich vermute, er war Innenverteidiger, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dementsprechend ist das dann ja auch wieder ein recht leichtes Überzahlspiel, was man damit erzeugen kann. Und dadurch, dass Emetka und Leggett vorne sind, ich glaube, da war noch ein weiterer Verteidiger von Tampa mit dabei, der geht auf Emetka rüber. Farr geht auch in die Richtung von Emetka. Ja, Leggett ist dann frei. Also das war in meinen Augen echt nicht gut gemacht von Tampa. Viel zu leicht und risikobehaftet. Und in dem Fall ist das Risiko dann definitiv in die Hose gegangen. Obwohl es zu dem Zeitpunkt das Spiel überhaupt nicht dargestellt hat.
Hätte man nicht schöner sagen können. Das war wirklich gut beschrieben und ja, wie du schon sagst, klassisch ausgekontert und Tampa sah halt wirklich nicht gut aus in der Szene. Was ich nicht zwingend erwartet hätte, muss man sagen.
Tampa hatte danach noch relativ viele Chancen. Was mir da aber aufgefallen ist, die waren auch irgendwie nur so ein bisschen halbherzig. Also ja, da war der ein oder andere Schuss aufs Tor mit dabei, aber oft waren die Schüsse nicht mehr wirklich hart oder nicht irgendwie in die Ecke des Tores oder so, wo niemand rankäme, sondern dann gerne auf den Mann. Ja, also sie haben sich die Chancen durchaus auch erspielt, aber dann am Ende nicht gut verwertet.
Also direkt zentral in langsamer Geschwindigkeit auf den Keeper zu schießen, ist halt wirklich keine gute Idee, um irgendwas ins Tor reinzukriegen. Da möchte ich dir zustimmen. Da gab es mehrere Dinge, wo sich Farou ganz bequem den Ball ja nehmen und quasi dann auf den Boden fallen lassen konnte, um Zeit zu schinden. Das war wirklich nicht gut.
Ich hätte in der 61. Minute noch etwas. Hast du noch was davor?
Nein, wollte ich dich auch gerade fragen, weil ich wollte dir nämlich die wunderschöne, kontroverse Szene überlassen.
Genau, es gibt eine gelb-rote Karte. Und die gelb-rote Karte geht in diesem Fall an Blake Bodley. Und also die Szene ist ein bisschen merkwürdig. Man befindet sich zu dem Zeitpunkt im Strafraum der Gäste. Und der Ball, ja, ist so mehr oder weniger in der Luft, so halb in der Luft noch. Und sowohl der Torhüter der Gäste, Farou, wie auch Bodley versuchen oder laufen zum Ball. Beide sehen zum Ball und laufen dann ineinander rein. Liegen dann kurzzeitig am Boden, haben sich beide auch sehr offensichtlich berührt, getroffen. Und Bodley bekommt dafür die gelbe Karte. Was sehr blöd ist, weil er hatte zuvor in der ersten Halbzeit schon einmal eine gelbe Karte bekommen. Und dementsprechend ist das die gelb-rote Karte und er musste in der 61. Minute den Platz verlassen. Was natürlich in einer Partie, die zu dem Zeitpunkt 0-1 nur steht, schon auch mitentscheidend sein kann. Ich finde diese gelbe Karte ein bisschen unnötig, weil in dem Fall beide laufen zum Ball. Und selbst wenn Bodoli sich jetzt entschieden hätte, oh, ich komme da nicht mehr an den Ball ran, beide haben aber in meinen Augen durchaus realistisch die Chance, da noch an diesen Ball ranzukommen, und hätte versucht zurückzuziehen, ich glaube, das hätte er schon gar nicht mehr geschafft, den Zusammenprall überhaupt zu verhindern, weil beide eine gewisse Geschwindigkeit haben und halt in dieselbe Richtung laufen, und irgendwann treffen sich die Körper dann physikalisch auch immer mal. Und ja, ihm da die gelbe Karte zu geben, finde ich ein bisschen unnötig. Also es ist ein bisschen too much. Die gehen beide gleich in die Situation rein. Klar, dass sie sich treffen, aber wenn er jetzt mit dem Ellenbogen da reingegangen wäre, wenn er in ihn reingesprungen wäre oder so, dann okay, gelbe Karte, kein Ding. Aber in dem Fall laufen sie beide einfach nur ineinander rein. Warum da die gelbe Karte? Also ich finde es unnötig.
Möchte ich dir überhaupt nicht widersprechen. Ich bin sonst immer gerne einer, der sich über eine rote Karte freut, die man schön gut beschreiben kann, aber das war einfach seltsam. Weil es gibt keine Absicht, jemanden zu faulen, beide krachen halt im vollen Lauf ineinander. Bodoli hätte niemals noch mal eben abbremsen oder seine eigene Flugbahn verändern können. Dass Farou dann am Boden liegt und anscheinend auch behandelt werden muss, ist ungünstig, aber du kannst nicht deswegen sofort dafür die gelb-rote Karte da mit raushauen. Also finde ich auch übertriebenes vom Platz schicken für eine Szene, die eher unglücklich war als wirklich ein Foul oder auch nur ansatzweise geplant. Und ja, schon eine kleine Spielentscheidung, denn Temper musste dann mit einem Mann weniger auskommen und lag ja eh schon zurück. Und es dauerte ja auch nur 8 Minuten, bis es dann, ja, die Entscheidung gab.
Was ist denn passiert?
Auch hier wieder eine klassische Situation, und auch da muss ich mich ein bisschen über die Verteidigung aufregen, denn die Szene hier ist das, was man sich als Stürmer wünscht. Du bist dicht vorm Tor, der Keeper ist stellenweise abgelenkt und du hast meilenweit Platz um dich herum. Also lass es mich einfach mal so formulieren. Für alle, die jemals in Berlin waren und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sind, ihr könntet den kompletten Berliner Ring um Zach Ryan platzieren und hättet immer noch deutlich Platz übrig im Vergleich zu Zach Ryan und den Temper-Verteidigern. Denn auch hier die klasse Situation, ein Mitspieler von ihm steht rechts am rechten Pfosten, flankt den Ball in die Mitte. Farr ist konzentriert darauf, auf den Flankengeber, und versucht quasi auch noch in Richtung des Balles zu gucken, sieht also quasi gar nicht direkt, wo der Ball eigentlich hingehen soll. Zach Ryan, der Stürmer von Loudon, steht mit Glück 1 Meter von der Torlinie entfernt, ist völlig alleine, also kein Verteidiger weit und breit zu sehen. Der Ball kommt zu ihm, er muss nur noch den Kopf hinhalten. Der Ball geht rein, und auch wenn Farr quasi gerade schon zurückgehechtet ist und es gerade so noch mitbekommt, kann er da überhaupt nicht mehr eingreifen. Das heißt, 2-0 für die Jungs aus Virginia. Für jeden Stürmer dieser Welt, Klammer auf, außer Davy Selke, Klammer zu, ein einfaches Tor, hat er so machen müssen. Aber was die Verteidigung da gemacht hat oder generell die Szene, sah echt schlecht aus.
Ich muss ja sagen, ich habe mich durchaus gefreut für Zach Ryan über das Tor, auch wenn er fürs falsche Team spielt.
Ja, ich mag den Kerl. Der hat mir schon bei den Baby Bulls damals gefallen, und bei Loudon trifft er ja wirklich regelmäßig, nachdem er da ist. Und so, ja, ich gönn's ihm. Aber wie gesagt, das hättest du auch machen müssen. Also meilenweit kein Verteidiger, völlig alleine und nicht mal 1 Meter von der Torlinie entfernt. Das zu vergeigen, das wäre, glaube ich, schwieriger, als das nicht zu vergeigen.
Also im Großen und Ganzen muss man sagen, Tampa hatte viel mehr Chancen, hatte eigentlich auch bessere Chancen, aber die Qualität nach vorne war an dem Tag wirklich miserabel. Und dass du dir dann 2 Tore einfängst, die wirklich auf deine eigene Kappe gehen, ist natürlich nochmal bitterer, wenn du vorne halt gar nicht triffst. Also in dem Fall muss man dann schon fast sagen, es ist eine durchaus verdiente Niederlage, auch wenn sie eigentlich das bessere Team waren.
Und, um mal ganz kurz ein kleines Update zu geben, Temper hatte noch die Möglichkeit, schnell alles wieder ins Lot zu rücken, Denn sie spielten unter der Woche, also am Mittwoch amerikanischer Zeit, für uns war es dann in der Nacht zu Donnerstag, gegen Detroit im heimischen Stadion, hatten also nicht mal irgendwie Reisestress zu beklagen. Und am Ende verloren sie gegen Detroit mit 2-3. Das heißt, zwei Heimniederlagen innerhalb von kurzer Zeit und Tampa konnte auch nicht alles wieder ins richtige Licht rücken. Was ich interessant finde, weil Tampa sonst so eine der konstantesten Mannschaften im Osten, die immer irgendwie mit um die Krone im Osten kämpfen oder zumindest um die Top 3. Mit diesen zwei stellenweise Pleiten gegen nicht zwingend Top-Teams, ja, haben jetzt dann ihre Rivalen wie Louisville oder Charleston gute Möglichkeiten, noch weiter davon zu ziehen.
Sie haben es ihnen da einfach gemacht.
Stichwort einfach machen. Ich würde sagen, wir machen uns auch einfach. Gönnen uns noch eine kleine Pause. Dann, wenn wir zurück sind, reden wir über die Möglichkeit, warum die USL vielleicht bei Champions League spielen darf. Und wir haben noch eine Partie übrig, die vor allem dich freuen dürfte. Denn es geht um deine Jungs aus Connecticut. Bis gleich. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast und auch zum letzten Take der Folge. Bevor wir euch nach Connecticut entführen, warum auch immer wir das tun sollten, lass uns in eine kleine Gerüchteküche gehen oder eine Möglichkeit, die noch ein bisschen viel Was-wäre-wenn mit sich bringt. Wie ihr alle wisst, findet nächste Woche das Halbfinale oder die Halbfinals vom US Open Cup statt. Das heißt, Indy 11 spielt in Kansas und Seattle und Los Angeles FC ja betteln sich um die Finaltickets. Und die Tage kam jetzt raus, dass es eine realistische Möglichkeit gibt, für Indy 11, unser USL-Team, ein Champions League-Ticket zu ergattern, auch wenn der Wettkampf natürlich jetzt aktuell Champions Cup heißt. Und ja, wie könnte es denn dazu kommen und was, wie realistisch schätzt du das ein, liebe Anne?
Das ist unter vor allem drei Hauptbedingungen geknüpft. Hauptbedingung 1 ist, sie müssen Sporting Kansas City schlagen. Allerdings spielen sie auswärts bei Sporting Kansas City, also wird das schon mal recht schwer. Bedingung 2 ist, dass die Seattle Sounders, die ebenfalls zu Hause spielen und den LAFC zu Gast haben, dass die ihre Partie verlieren. Das heißt, dass im Finale der LAFC gegen Indy 11 stehen müsste. Und Bedingung 3 ist, der LAFC müsste den Leagues Cup gewinnen. Das ist durchaus realistisch, weil sie stehen im Finale. Gegen die Crew allerdings und die Crew spielt zu Hause. Aber die anderen beiden Bedingungen müssen ja auch erstmal erfüllt werden. Und da ist dann die Frage, wie realistisch ist das? Zwar hat der LAFC Seattle auch bei Seattle zu Hause gerade erst geschlagen, witzigerweise im Leagues Cup. Allerdings, also Seattle war an dem Tag überhaupt nicht gut aufgelegt und ich glaube nicht, dass die sich zu Hause nochmal so eine Schmach da reinholen werden und dem LAFC das so leicht machen werden. Aber Seattle ist schlagbar, gerade für den LAFC. Und umgedreht in der Partie zwischen Indy und Sporting Kansas City muss man auch sagen, Sporting Kansas City ist durchaus ein Team, was man schlagen kann. Allerdings waren sie in ihren letzten 5 Heimspielen ungeschlagen und haben so auch so in den letzten Spielen, bis auf kleinere Ausreißer, durchaus eine bessere Performance gezeigt als noch zum Anfang der Saison oder zur Mitte der Saison. Man nähert sich ja schon fast dem Ende. Also es wird kein super einfaches Ding, aber es ist nicht unmöglich. Problem von Indy ist, sie haben in den letzten 2 Auswärtsspielen gar nicht erst getroffen. Also das müssten sie schon, um gewinnen zu können.
Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Ja, also ganz einfach, wenn Los Angeles den Leagues Cup gewinnt, könnte es für Indy auch im Finale zu einer Pleite reichen, um dann als US Open Cup Zweiter in die Champions League einzuziehen. Was natürlich für die USL schon eine sehr, sehr krasse Sache wäre. Und ja auch so ein bisschen die Hoffnung für viele war, nachdem sich die MLS ja großflächig aus dem Open Cup zurückgezogen hat. Und das wäre eine realistische Chance. Ich muss zugeben, obwohl ich es sehr schön finde, bin ich ein bisschen skeptisch, aber hauptsächlich deswegen, weil mich Indy aktuell nicht überzeugt. Und zwar grundsätzlich. Hatten ja einen anständigen Run, nachdem rauskam, dass die MLS überlegt, in der Stadt Indianapolis ein Team zu haben. Aber zuletzt schwanken sie stellenweise sehr, was so die Qualität und auch die Ergebnisse anging. Im Open Cup lief es für sie bisher gut und sie hatten ja auch zum Beispiel Atlanta United neulich rausgeworfen. Vielleicht setzt das ja nochmal neue Impulse frei, denn auch wenn Kansas gerade nicht schlecht spielt, sehen sie jetzt auch nicht zwingend die Creme de la Creme. Und wer weiß, wie ernst die das auf jeden Fall nehmen. Ich finde halt dieses Gedankenspiel sehr, sehr schön, dass Indy eine Möglichkeit hat, eine realistische in die Champions League zu kommen, ohne vielleicht sogar den Titel holen zu müssen, weil gegen Los Angeles, in Los Angeles zu gewinnen, das hat ja nicht mal New Mexico geschafft. Und die sind ja immerhin in Nummer 1 im Westen, was ja schon auch eine gute Leistung ist. Deswegen unterm Strich Stand heute am Freitag, den 23. August, nur ein Gerücht, dass es möglich wäre, wenn alle Steine richtig fallen. Nächste Woche sind dann die Partien im Halbfinale. Und da reicht es ja schon, dass Indy verliert, um die ganze Theorie einfallen zu lassen.
Man muss übrigens, es gibt auch noch einen Wehmutstropfen, nämlich, dass der LAFC gerade ein sehr hartes Programm hat. Die haben am 26. das Finale vom Leagues Cup auswärts bei Columbus Crew und am 29. haben sie ihre Halbfinalpartie für den US Open Cup in Seattle, war es, glaube ich. Also sehr wenig Zeit dazwischen. Das könnte vielleicht auch ein Problem werden.
Ich würde sagen, lassen wir uns überraschen und hoffen, dass der Fußballgott kein Sadist ist. Denn wenn er das wäre, würde Indy das Champions League-Ticket sichern und dann in der Offseason in die MLS hochgehen, sodass dann doch kein USL-Team am Ende das Champions League-Ticket bekommt. Aber ich würde sagen, malen wir nicht schwarz, sondern grün und gehen nach Connecticut.
Nach Hartford, um genau zu sein. Wir sind hier nicht beim Connecticut United FC.
Das stimmt, aber da möchte man auch gar nicht hin. Wir reden über die Partie zwischen Hartford Athletic, den Jungs der lieben Anne, die sie auch schon live sehen durfte, oder musste, oder konnte, oder im Regen vor dem Stadion wartete. Und Hartford hatte Las Vegas zu Gast. Vor Beginn der Saison hätte man sagen können, eine Partie zwischen zwei jetzt eher nicht so guten Mannschaften, muss man sich nicht angucken. Doch die Partie hatte zwei sehr interessante Aspekte, bevor es überhaupt losging. Hartford hatte eine recht große Schmach im Derby, das aktuell El Clemico genannt wird, gegen Rhode Island und verlor dort ja krachend mit 3:0. Und Las Vegas war seit einigen Wochen ungeschlagen, also durchaus in der Lage, eine Gefahr für Hartford darzustellen, die ja auch erst vor kurzem ihren Sportdirektor verlieren mussten. Also der ist quasi zurückgetreten. Was waren also so die Vorzeichen für dich, liebe Anne, als du die Partie mitbekommen hast oder als du die vielleicht sogar den Spielstand live gesehen hast am Sonntagmorgen?
Es ist für beide Teams sind schon ziemlich, schwankt würde ich jetzt nicht sagen. Hartford ist eher eine schwankende Katastrophe. Aber auch Las Vegas hat halt so ganz komische Tage. Von daher bin ich da gar nicht so groß mit einer Erwartung reingegangen, sondern meine Erwartung war einfach, irgendein Team wird da am Ende vielleicht als Sieger vom Platz gehen, aber das wird jetzt A, die fußballerisch nicht krasseste Partie werden und B, vermutete ich eh schon, es wird nicht extrem viele Tore geben oder da wird es kein sehr extrem deutliches Ergebnis geben, sondern beide Teams sind schon recht nah beieinander. Wäre so vorab meine Vermutung gewesen.
Interessant. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, ob du recht hattest, ob dein Bauchgefühl recht hatte. Und ich möchte schon mal, bevor es losgeht, eine Lanze brechen und mich entschuldigen. Denn der Keeper von Vegas ist Raico Arozarena, kubanischer Nationaltorhüter und seines Zeichens lange bei Tampa unter Vertrag gewesen. Ich hatte ihn gerne als kubanischen Loris Karius bezeichnet, weil er sehr oft mit Patzern aufgefallen ist. Seitdem er aber bei Vega spielt, hat er die ganze Saison hinweg sehr, sehr gute Leistung gezeigt und auch sehr gute Paraden gehabt. Er hat also auch unter anderem schon die Paraden der Wochen für sich entscheiden können. Und in diesem Spiel fiel er mir auch wieder positiv auf. Nur so schon mal als kleine Entschuldigung meinerseits, denn wer Blödsinn labert und das zu Unrecht, muss sich auch entschuldigen können. Und das wollte ich immer nebenbei machen. Und ja, in Minute 8 hat er es gleich mal gemacht, denn Raiko und Rizarina kommt aus dem Tor gelaufen, als Michin Galina ja versucht, den Ball ins Tor zu spitzeln, allerdings kann er den Ball halt damit klären und hat so eine frühe Führung für die Heimmannschaft verhindert.
Es gibt trotzdem ein Tor, aber auf der anderen Seite. Und in dem Fall ist es tatsächlich ein Konter. Ein sehr, sehr langer Ball. Die Kamera steht sehr, sehr ungünstig, weil die Kamera nur den Spieler mit dem Ball beobachtet. Wir kommen aber gleich noch darauf zurück, warum die Kamera ungünstig steht. Und dieser lange Ball wird logischerweise nach vorne geschossen und endet dort vor den Füßen von Bennett. Weit und breit um ihn herum ist kein Verteidiger, also hat er es sehr einfach, dass er zum Tor gehen kann. Das 1-1 mit dem Torhüter ist halt ein easy Ding in dem Fall dann. Und es steht halt 0-1 für Las Vegas. Warum steht die Kamera ungünstig? Ja, man sieht nicht, ob es Abseits ist. In meinen Augen sieht es schon ziemlich nach Abseits aus. Allerdings kann man es nicht sehen, weil halt nur die Szene mit dem Ball, beziehungsweise mit dem Spieler und dem Ball zu sehen ist. Aber man sieht nicht, wo Bennett zum Zeitpunkt der Ballabgabe sich befindet. Wenn man aber bedenkt, dass nur wenige Millisekunden später er den Ball ja bekommt und da meilenweit alleine ist, könnte zumindest der Verdacht sehr nahestehen, dass das ein Abseits ist. Und die Fans im Stadion waren auch nicht besonders begeistert darüber.
Gehe ich mit. Also es gab zum einen wirklich sehr hörbare Buhs. Und bei aller Liebe, ich fand auch, dass das Abseits war. Also der war so meilenweit alleine, dass er sehr, sehr hart nach Abseits aus. Und mir tat der Keeper auch ein bisschen leid. Denn am Ende bist du ganz alleine und der gute Stürmer macht halt, was ein guter Stürmer macht. Und so ging Vegas in Führung. Und ja, also da wäre auch mal wieder eine VAR oder ähnliches vielleicht nicht ganz sinnlos gewesen. Oder ein wacher Seitenlinienrichter.
Wenn die USL sowas doch mal gehabt hätte.
Sie haben es mal erfunden. Just Infos für die Zuhörer.
Interessanterweise, ich habe letztens mal nachgelesen und also klar, die USL war ja die erste Liga gewesen, die den Videobeweis eingeführt hatte. Richtig blöd, dass sie nicht mehr, also es hat mich in dieser Saison ja schon mehrfach genervt. Aber in Deutschland hat man das auch schon 2005, 2006 gefordert gehabt, gerade in dem Schiedsrichterskandal. Und aber erst so viele Jahre später eingeführt. Jetzt brüllt man in verschiedenen Ländern schon wieder, den Videobeweis wieder abzuschaffen. Ich finde, auch vor allem unter Betrachtung der USL, der Videobeweis ist sehr sinnvoll. Und klar, manchmal ist er nervig, weil das ein bisschen Zeit raubt. Und klar, manchmal sind Szenen vielleicht nicht eindeutig oder werden anders bewertet, als man es selbst sieht. Aber im Großen und Ganzen empfinde ich den Videoschiedsrichter schon auch als, wobei nicht unbedingt immer den Videoschiedsrichter, aber den Videobeweis durchaus schon auch als sinnvoll. Man müsste eventuell die Art und Weise, wie er agiert oder wie er genutzt wird, nochmal ändern. Trotzdem mein Appell an die USL, bringt den Videobeweis wieder zurück. Er fehlt.
Möchte ich dir überhaupt nicht widersprechen. Nutze aber die Gelegenheit zu einem nächsten Zähnchen, das allerdings auch ohne Überprüfung definitiv ein Tor gewesen ist. Denn in der 25. Minute kommt Hartford zum Ausgleichstor. Und das war nicht sonderlich spektakulär, aber sehr gut gemacht. Denn es gibt eine Flanke von links in den Vega-Strafraum. Jing steigt hoch zum Kopfball. Die Verteidiger sind zwar mit dabei, können aber ihn nicht vom Kopfball abhalten. Und der Kopfball geht von Jing dann ins Tor von Raiko und Rosarina, womit der Ausgleich gemacht wird. Und ich muss eine Lanze brechen für den Keeper, den Trainer von Hartford, Denn mit der Umstellung zum 4-2-3-1 wurde Cheng zur einzigen Spitze und er hat schon in vielen Spielen bewiesen oder beweisen können, dass er echt ein sehr guter Stürmer ist und auch mit seiner Kopfballstärke glänzt. Und auch wenn ein Stürmer natürlich das machen muss, was er machen muss, fand ich es hier ein sehr, sehr gut durchgesetztes Tor. Und ja, wollte den Trainer mal loben, dass die Systemumstellung wirklich Früchte zeigt und Cheng einfach Woche für Woche durchaus gute Leistung zeigt. Das ist man bei Hartford ja nicht zwingend gewöhnt, Spieler zu haben, die Woche für Woche gute Leistung zeigen.
Da ist was Wahres dran. Es gibt bei Hartford aber noch einen anderen Spieler, der durchaus Tore schießen kann. Manchmal ganz merkwürdige Tore und manchmal sind die Situationen vor dem Tor ganz merkwürdig und genau das erleben wir auch in dieser Partie. Es ist die 57. Minute. Und also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da in die Spieler von Las Vegas geritten ist. Es wirkte ein bisschen überheblich, ein bisschen arrogant und ignorant. Sie wirkten so, als wenn sie krass sein wollen, zeigen wollen, was für gute Fußballer sie sind. Sie passten den Ball mehrfach auf kurzer Distanz direkt vor ihrem Strafraum, immer wieder hin und her. Und anstatt irgendwie da einen vernünftigen Spielaufbau zu machen und zu versuchen, dass man A, ein bisschen mehr vom Strafraum wegkommt und B, vielleicht auch in Richtung Strafraum von Hartford zu kommen. Nee, man guckt da die ganze Zeit vor dem eigenen Strafraum hin und her, immer wieder kurze Pässe. Und dann ist es Engelina. Dem wird das irgendwann zu blöd, weil so richtig krasse Fußballer waren die Spieler von Las Vegas in dieser Partie jetzt nicht. Und es war für ihn einfach ein einfaches, dem Verteidiger den Ball abzunehmen. Und wenn man eins von Engelina weiß, der kann durchaus auch mal Tore machen. Und das macht er dann als kleines Dankeschön für diese krasse Einlage vorher von Las Vegas.
Ja, stimme ich zu. Ich weiß nicht, was die Jungs da gemacht haben. Verteidigen war es nicht. Und mich stört in dieser Szene, dass der Innenverteidiger noch keinen Plan hat. Also, der kriegt dann den Ball, guckt aber gar nicht überhaupt hin, was macht mein Nebenmann, kommt da vielleicht ein Gegner auf mich zu. Und dann, als ein Galina ihn den Ball abnimmt, fliegt er durch die Gegend, als hätte er gerade irgendwie eine Backpfeife von einem Profiboxer bekommen und dreht sich wie ein Kreiselchen. Ich weiß hier nicht. Also ich weiß nicht, wo er geistig war, aber überhaupt keine Umsicht zu haben, was A, seine Mitspieler machen und B, dass der Stürmer halt direkt an seinen Hacken hängt, sah sehr, sehr ungünstig aus.
Ja, aber also die komplette Konstellation da war einfach in jeder Hinsicht ungünstig. Da hat keiner so richtig nach vorne geschaut oder überlegt, wo der Ball jetzt mal am besten hinkommen könnte. Man hat ihn immer die ganze Zeit da hinten belassen und wirklich immer sehr, sehr nah am eigenen Strafraum. Und das Risiko, dass man an der Stelle dann den Ball verliert, ist halt hoch, so wie es dann passiert ist.
10 Minuten später hatte Rosarina nochmal zeigen können, was er wirklich drauf hat. Denn es gibt eine sehr gute Szene von Cheng mal wieder. Der kriegt den Ball im Strafraum und macht einen gedrehten Volleyschuss, der aus, ich schätze mal, 2-3 Metern in Richtung des rechten Pfostens im Tor eingeschlagen wäre. Aber Rosarina haut da den Ball mit den Fingerspitzen nochmal übers Tor. Fand ich sah sehr gut aus. Also war echt eine schöne Szene von Hartford. Und eine sehr, sehr ansehnliche Parade vom Vegas-Keeper, der damit die endgültige Entscheidung verhindern wird. Hast du sonst noch was zur Partie? Okay, ja, sorry, genau. Hartford gewinnt, kommt sehr gut aus der Derby-Pleite raus, besiegt damit eine sehr, sehr lange unbesiegte Mannschaft von Vegas, hat sich das auch verdient, denn vor allem in den Endminuten, wo man ja erwarten müsste, dass Vegas nochmal alles gibt, um Tore zu schießen, hat tatsächlich der Keeper 2 Doppelparaden zeigen müssen, damit die Sache nicht noch schlimmer wird. Also Minute 94 gibt es eine Doppelchance aus großer Distanz, die erklärt, und in der 97. nochmal. Also in der Szene muss man halt sagen, oder in der Partie, Vegas nicht wirklich gut, offensiv, und defensiv hat der Keeper eigentlich einiges raushauen können, bis auf das 2-1, wo er und die Abwehr halt den Blackout hatten. Was mir noch auffiel, waren die kuriosen Statistiken. Also zum Beispiel, es gab 33-67% Ballbesitz. Also ein Drittel für Hartford, 2 Drittel für Vegas. Vegas mit auch mehr als doppelt so viel Pässen. Aber Am Ende, wer hat die meisten Schüsse und Torschüsse? Richtig, Hartford. 19 zu 16 Schüsse, aber 11 zu 5 Torschüsse. Fand ich interessant. Also eine sehr gute Defensivarbeit von Hartford, aber ja, Ballbesitz ist böse.
Vielleicht hat Hartford am Ende auch verdient gewonnen, aus Karma-Gründen, weil es gibt ja immer wieder, oder jeder Spieltag hat ja bei den jeweiligen Teams immer irgendein Motto. Oder es wird irgendwas Besonderes gemacht. Und an dem Tag hat man bei Hartford die Fans vorher dazu aufgerufen, dass sie verpacktes und lange haltbares Essen mitbringen, damit es dann für wohltätige Zwecke genutzt werden kann, gespendet werden kann. Gute Aktion und belohnt worden mit 3 Punkten.
Du meinst, für Dosenfutter gab es dann 3 Punkte, die frisch aus einer Dose aus Vegas kamen? Ich glaube, das ist, ja, das war...
Das war einfach nur noch Kopfschütteln.
Stichpunkt Kopfschütteln. Ich möchte dich jetzt gar nicht zwingen, irgendwelche großartigen Wochenendtipps abzugeben. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass in der Super League am Wochenende auch natürlich gespielt wird und dort die Damen von Lexington ihr Debüt feiern werden. Das heißt, wir haben Tampa gegen DC Power. Über die beiden haben wir heute schon gesprochen. Und Carolina empfängt Lexington. Wie schon erwähnt, leider nur auf der Zone, was die Live-Spiele angeht. Aber die Highlights könnt ihr euch ja angucken. Und ich glaube, wenn Carolina wieder um die 10.000 Zuschauer im Stadion hat, dürfte das eine sehr, sehr schöne Heimatmosphäre sein.
Wobei ich es interessant finde, dass Carolina gleich 2 Heimspiele hintereinander hat. Danach in der Woche müssen sie zum Brooklyn FC, die ihr erstes Spiel haben werden. Interessanter Spielplan übrigens auch. Und danach haben sie wieder ein Heimspiel. Also gerade zum Anfang der Saison recht viele Heimspiele.
Gibt es sonst noch eine USL-Partie, die dich gerade interessieren würde, wenn du schon gerade den Kalender durchforstest?
Ja, es gibt eine Partie, wo ich denke, es gibt eine gewisse Tendenz. Allerdings kann man ja vielleicht auch überrascht werden. Nämlich die Partie zwischen den Switchbacks und New Mexico United. Am Sonntag erst um 3 Uhr ist, also eher eine schlechte Zeit, aber keine Ahnung, wer von der Party kommt oder wer früh aufstehen muss, da kann man die Partie dann auf jeden Fall sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Switchbacks versuchen, da jetzt mal wieder dringend bedürftige Punkte zu holen. Und New Mexico muss halt auswärts ran.
Ich möchte natürlich auch nur eine Partie empfehlen, und zwar ist das Loudoun gegen Rhode Island. Rhode Island aktuell immer wieder die Draw Kings. Loudoun hat durchaus bewiesen, dass sie Siege holen können, wie wir heute auch schon im Programm hatten. Und ich bin ehrlich, ich glaube, es könnte eine Überraschung für die meisten Rhode Island-Fans geben, denn ich traue Loudoun durchaus den Sieg zu. Denn so gut Rhode Island stellenweise auch wirkt, wenn da kein Mittelfeldspieler gerade irgendwie eine großartige Idee hat oder mal eben einen Weitschuss ins Tor reinnagelt, passiert da relativ wenig, was so die Stürmer oft angeht. Und Loudoun, hatten wir ja schon gesagt, hat da einen sehr guten Stürmer mit dem Namen Seth Ryan. Und das wäre meine Partie. Die ist um 1.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Guckt sie euch gerne an, dann könnt ihr zum einen Rhode Island supporten und sehen, ob wir völligen Blödsinn erzählt haben. Und vielleicht am Ende ist doch ein 8-0 Auswärtssieg für Rhode Island.
Vielleicht.
Ich würde sagen, das war's dann auch für Folge 105 von Sideline, dem USL-Podcast. Liebesbriefe, Kritik, Wünsche und Anregungen lasst sie uns gerne auf den bekannten sozialen Netzwerken wissen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit den nächsten Partien aus der Super League, aus der Championship, bestimmt auch wieder aus der League One. Und, falls es zeitlich passt, können wir euch auch schon erzählen, ob Indy es geschafft hat, ins Finale vom US Open Cup einzuziehen. Wenn nicht, müsst ihr euch noch eine Woche gedulden.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.